Wenn man mal eine P&L aufmacht und mit Benchmarks aus über 550 E-Commerce-Brands einfach mal schaut, wo der Hund wirklich begraben ist und nicht in seinem eigenen Silo sitzt, merkt man, es gibt so ein paar Schräublein, die man drehen kann. Die haben einen viel größeren Impact, als massiv viele Creatives zu machen. Eine meiner Lieblingsschräublein ist die Preiserhöhung. Wie du deine Average Order Values durch die richtige Pricing-Strategie in die Höhe treiben kannst, das schauen wir uns heute mal an. Und ich werde dir anhand von einer kleinen Kalkulation auch mal zeigen, wie du das für dich und deinen Case gegenprüfen kannst, denn glaub mir, Preise sind Feenstaub. Ich sage, die meisten D2C-E-Commerce-Brands verkaufen zu günstig. Das sage ich, weil wenn man sich eine P&L anguckt, das ist eine Gewinn- und Verlustrechnung, und man sieht sich die ganzen Prozentsätze der Deckungsbeiträge an. Es gibt im Prinzip den Bruttoumsatz minus Retouren und Steuern und Wareneinsatz. Dann hat man den DB1, dann ziehen wir die ganzen variablen Kosten ab, dann haben wir den DB2, Marketing weg, dann kommen wir auf den DB3. Und der DB3, der ist super spannend, denn da gibt es so eine gewisse Threshold, da sollte man im Idealfall mal rauskommen. Die meisten E-Commerce-Marken sollten einen DB3 von über 30% erreichen. Das ist ganz gut, weil dann kann man sich so 20% Fixkosten leisten und auch noch 10% Gewinn machen. Das ist das, was dann sozusagen übrig bleibt und auch am Ende eine gewisse Investitionskraft haben. Die meisten E-Commerce-Brands, mit denen wir arbeiten, kommen durch KI etc. schon runter auf bis zu 10, teilweise sogar nur 5, 6% Fixkostenanteil gibt es auch schon und machen damit sehr, sehr hohe Gewinne, weil sie diesen CM3 haben. Viele sind aber auch mit dem CM3 viel niedriger. 10, 15%, und da läuten bei mir mal die Alarmglocken, und zwar nicht im Marketingteil, der besser werden muss, das gibt es auch manchmal, sondern ich gucke mir immer erstmal den oberen Teil der P&L an. Und meistens sieht man dann, oh, bei den Warenkörben geht noch ein bisschen was, was so die erste Schlussfolgerung wäre, so die Angebotsgestaltung insofern anzupassen, dass man mit irgendwelchen Bundle-Logiken oder so arbeitet. Das hat auch total seine Berechtigung, nicht falsch verstehen, aber viel leichter ist, ganz oben einfach mal anzusetzen und den Preis. Der einfachste Hack, den ihr einfach mal probieren könnt, ist, gerade wenn ihr ein sehr großes Produktportfolio habt, einfach mal 1% teurer zu werden aufs gesamte Portfolio. Das geht schon relativ schnell und führt oft auch dazu, dass die Conversion Rates nicht schlechter werden und einfach nur 1% mehr EBIT übrig bleibt. Da wir aber jetzt nicht nur 1% die Preise erhöhen wollen, sondern über einzelne Produktgruppen vielleicht mal 10, 20, 30%, ja, wir verkaufen bei Skinbro gerade, das ist unsere eigene E-Commerce-Marke, Duschseife im Frontend, also auf Neukunden, in der Regel für ungefähr 59,99. Ein saugeiles Produkt, extrem hochwertig, wir haben eine Wahnsinns-Retention drauf, aber es ist Seife für 59,99. Wir haben sehr, sehr viel mit Preiselastizität gearbeitet und getestet, und das will ich dir jetzt auch gleich mal zeigen, wie du das für dich und deine Brand machen kannst, ohne auch ein Risiko einzugehen, irgendwelche Kunden zu verlieren, Bestandskunden zu vergraulen oder. Bevor wir jetzt aber erstmal hingehen und uns überlegen, hey, wie können wir denn unsere Preise maximal ausreizen, ist super wertvoll, einfach mal die Preispsychologie zu verstehen. Denn Preis ist eigentlich eher wie so eine Art Positionierung. Ist auch nicht der ausschlaggebende Faktor, wie tatsächlich dein Angebot wahrgenommen wird. Grundlegend ist es aber schon so, wenn du günstig bist, wirst du günstig wahrgenommen, und wenn du teuer bist, wirst du teuer wahrgenommen. Aber günstig heißt auch ganz oft, man ist austauschbar. Teuer bedeutet, oh, ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen. Und wenn du in diesem Moment, wo die Person sagt, oh, ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen, es schaffst, den richtigen Kontext zu schaffen, den richtigen wahrgenommenen Wert deines Angebotes zu positionieren, dann wird der Preis auf einmal wieder relativiert. Wenn du zum Beispiel deinen Kunden sehr viel mehr Zeit sparst, sehr viel Arbeit sparst, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, weil du so viele positive Kundenstimmen hast, nachdem der Kunde so viele verschiedene Dinge probiert hat, die nicht funktioniert haben, und du hast dann die eine neue Sache, die nicht besser ist, sondern einfach ganz anders mit so vielen positiven Kundenstimmen, dann relativiert sich auf einmal der Preis. Wir versuchen bei Brands immer die teuersten zu sein. Und das ist im E-Commerce ganz integral, denn ich kann mir viel mehr Marketing leisten, wenn ich einen 100-Euro-Warenkorb habe, als einen 20-Euro-Warenkorb. Wir lehnen persönlich auch Brands mit 20 Euro AOV ab. Das kann vielleicht gerade so auf Amazon funktionieren, aber ist in der Regel, wenn nicht ein massives Bestandskundengeschäft dahinter geklemmt ist, schon eher kritisch zu betrachten. Das bedeutet, wir wollen die Psychologie hinter den Preisen verstehen. Was dahingehend auch nochmal eine super Grafik ist, ist einmal dieser Virtuous versus Vicious Cycle of Prices. Und der ist tatsächlich insofern spannend. Wir haben hier einmal die Clients und das Business. Wenn wir es aus der Kundenperspektive angucken und wir nehmen die Preise runter, sinkt auch das emotionale Investment. Das kennt man vielleicht, wenn man ein billiges Auto kauft und fährt, dann ist man weniger emotional invested, als wenn ich mir jetzt meinen ersten Porsche kaufe. Beispiel. Wenn ich den Preis sinke, sinkt der Perceived Value wenn ich ihn steigen lasse, steigt er. Wenn die Ergebnisse, die ich sozusagen mit meinem Produkt erwarte, wenn die teuer sind, habe ich in der Regel auch einen besseren Service. Das heißt, die steigen dann in der Regel eher. Was auch nochmal super spannend ist, ist natürlich, dass meine Kosten im Fulfillment prozentual sinken, wenn mein AOV steigt. Ich kann mir also hier entsprechend auch einen besseren Fulfillment-Dienstleister ermöglichen. Oder ich ziehe aus einer eigenen Logistik überhaupt erstmal eine 3PL um, weil ich es mir davor hätte nicht leisten können. Es gibt ganz viele Implikationen, die dazu kommen. Und nebenbei bedeutet es für dein Business auch, der Profit steigt, der wahrgenommene Wert deiner eigenen Produkte steigt. Ganz oft merke ich, dass wenn Leute Probleme mit Preisen haben, haben sie auch ein Problem mit sich selbst und ihrer Arbeit. Sie glauben nicht, dass das, was sie entwickelt haben, wirklich den Preis wert ist, weil sie nicht glauben, dass ihre eigene Leistung es wert ist. Das ist etwas, wo ich sage, dieser Impact, den man bei sich selbst hat, wenn man einfach entsprechend die Preise abruft, der zeigt auch so eine gewisse Confidence. Das hat nichts damit zu tun, Leute über den Tisch zu ziehen, sondern wir wollen am Ende auch einfach als junges Unternehmen mit einem geilen Produkt entsprechend bezahlt werden. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Wenn wir jetzt also mal schauen und wir wollen Preise definieren, ist das Erste, was du eigentlich erstmal tun willst, zu gucken, wo steht denn eigentlich der Markt? Es hat schon einen Vorteil, günstiger zu sein. Das heißt, wenn du günstiger bist und trotzdem deine CM3-Ziele erreichen kannst, was wir auch gleich in der Tabelle uns mal anschauen können, dann ist grundlegend alles fein, denn let's rock it for a second. Wir nehmen einfach den Markt jetzt erstmal mit. Wir underpricen die Competition von mir aus ein bisschen, kann man machen. Wenn du aber sagst, hey, du hast jetzt vielleicht nicht die Einkaufspreise wie die ganz, ganz Großen, die vielleicht eine eigene Herstellung haben, sondern du hast am Ende ein Konkurrenzprodukt und du musst und willst auch einen etwas höheren Preis abrufen, dann müssten wir erstmal wissen, wo stehen wir da. Und dann können wir mal erstmal hingehen, bevor wir uns jetzt eine Raketenwissenschaft machen und tatsächlich das Ganze mal Shadow testen. Wir definieren jetzt mal gleich einen Preispunkt zusammen und schauen uns das mal an. Sobald wir den Preis aber dann validiert haben, wird es dann spannend, weil dann können wir so eine Preiserhöhungs-E-Mail mal rausschicken. Da haben wir relativ breit angelegte Templates bei uns. Wir lieben Preiserhöhungen, ja, machen wir ganz oft, wie gesagt. Da haben wir eine fette E-Mail, die den Kunden sehr transparent erklärt, wann und wieso und weshalb das passiert. Und meistens ist es so, dass wir sagen, hey, du kannst jetzt nochmal bis zum alten Preis einkaufen. Das heißt, die kaufen zum alten Preis nochmal, die ganzen Bestandskunden kommen rein, horten sich Produkte, wir stauen massiv Liquidität an. Der Test davor hat natürlich erfolgreich funktioniert. Das heißt, wir holen uns nochmal richtig Cash rein, bewerben das Ganze auch gerne auf Neukunden, sodass ein wenig Scarcity zustande kommt. Du kannst skalieren vor einer faktischen Preiserhöhung, bis dann sozusagen die richtige Preiserhöhung kommt. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Und wenn man das sauber kommuniziert, also auch ein paar Gründe hat, wieso, weshalb und der Kunde das versteht, weil man einfach transparent und ehrlich ist, dann ist das auch in der Regel kein großes Stress für die Kunden. So, jetzt ist die Frage aber, wie kalkulieren wir das Ganze? Und dazu schauen wir jetzt erstmal unsere berühmt-berüchtigte CAC-Plantabelle an. Wenn wir jetzt also hier mal reingehen und wir schauen uns die Tabelle erstmal an, dann sehen wir hier oben einmal unsere AOVs brutto, der nimmt die Steuer raus, die Produktkosten, dann haben wir den DB1 pro Bestellung, wir haben dann einmal Logistikkosten, Zahlungsanbieter, Retouren, die nochmal rauskommen, dann haben wir den DB2, wobei die Retouren in der richtigen P&L eigentlich hier oben drin sind, also man kann auch mit dem retourenbereinigten AOV netto arbeiten, das ist auch okay. Dann nehmen wir den CAC rein, das sind unsere Neukosten pro Neukunde, haben damit errechnet, hochkalkuliert mit den Neukunden, die wir hier oben variabel eintragen können. Das machen wir gleich mal so ein bisschen hoch und runter rechnen. Entsprechend die Marketingkosten und den Netto-Neukundenumsatz. Wenn ich hier mir einmal angucke, Netto-Neukundenumsatz geteilt durch die Marketingkosten ist dann der ROAS auf Neukunden. Auch ein sehr wichtiger Wert, die sogenannte Acquisition MER, ja, die Mixed Efficiency Ratio auf Neukunden, Acquisition. Und dann kommt hier der DB3. Das heißt, wir nehmen jetzt mal den absoluten Betrag, wenn ich jetzt hier mal hingehe und ich sage, ich habe ein DB2 von 61 Euro. Wir nehmen jetzt mal an, wir haben Fixkosten von 30.000 Euro im Monat. Wir haben jetzt hier diesen Case, 116 Euro Average Order Value, 27% Wareneinsatz, 8% Logistik, 3,5% Zahlungsanbieter. Ne? Dann bleibt hier jetzt sozusagen erstmal nichts übrig, weil wir haben leider nur 100 Neukunden hier oben eingetragen. Und diese 100 Neukunden, die decken leider bei weitem nicht unsere 30.000 Euro Fixkosten, auch nicht mit 30% Returning Customer Business. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen unser Volumen hier hochschrauben. Dann wird das Ganze hier auch wieder profitabel. Das heißt, wir wären jetzt mit einem 30 Euro CAC, ja, wären wir schon gut profitabel. 3,25 ROAS auf Neukunden, würde ich sogar sagen, fast zu profitabel. Denn am Ende, wenn wir uns jetzt das Ganze mal anschauen, sieht man, wir sind jetzt hier sogar fixkostendeckend auf den Neukunden. Das heißt, wir ja, ganz knapp verdienen wir jetzt hier nichts, aber wenn ich jetzt mal hingehe, sage 117 Euro Warenkorb, dann würden wir sogar 118 Euro Warenkorb, da sind wir schon bei der Preiserhöhung, jetzt schon Geld auf den Neukunden verdienen. Das ist bei den meisten Brands tatsächlich nicht zwangsläufig notwendig. Wir nehmen jetzt aber mal die Situation hier raus, dass wir mit dem CAC ein bisschen schlechter dastehen. Wir sind bei 60 Euro, dann schwuppsdiwupps sieht die Sache hier schon wieder rot aus. Jetzt könnte man mal hingehen, oder wir machen das jetzt mal bei 57 Euro. Wir haben jetzt 3 Euro Gewinn auf den Neukunden, der ROAS sinkt auf 1,74 auf den Neukunden, 57.000 Marketing auf 99.000 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt mir das anschauen würde und wir bauen jetzt hier mal so ein Ziel, dann würde ich jetzt erstmal sagen, Leute, lasst uns mal skalieren ein bisschen, weil dann haben wir eine Fixkostendegression. Wir sind jetzt hier bei 25% Fixkosten. 15 hatte ich euch vorhin gesagt, sollten wir sein. Wie sieht denn die Kiste aus, wenn wir 1.500 Neukunden gewinnen? Dann sind wir zumindest schon mal wieder profitabel. Ja, das heißt, wir kommen hier runter auf 16%. Der ROAS hat sich nicht verändert, ne? Da könnte man jetzt meinen, boah, der muss runter auf 40, damit das funktioniert. Aber meistens liegt schon ganz schön viel Musik erstmal im Skalieren. So, angenommen, das funktioniert nicht, dann könnten wir jetzt am Pricing mal was schrauben. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier einfach das Scaling-Vertikal-Szenario. Ist sozusagen eine Variante, wenn ich mir diesen konkreten Sachverhalt jetzt anschaue. Aber wir wollen jetzt hier mal ins Pricing gehen. Also wir wollen uns jetzt mal Pricing anschauen. Das heißt, wenn ich jetzt mal hingehe, wir lassen das alles gleich und wir gehen jetzt einfach mal mit den Preisen um 5% hoch, ja, oder ein paar Euros. Wir gehen jetzt mal auf 123 Euro mit dem Average Order Value. Dann wird die Kiste hier auch schon wieder profitabel. Ne? Also das ist schon krass, wenn man mal sieht, wie der Unterschied hier ist, beziehungsweise wenn ich jetzt mal diese Daten hier nehme, ne, da hatten wir jetzt noch einmal entsprechend das geringere Transaktionsvolumen, ja, dann müssten wir jetzt hier irgendwie bei 125 Euro rauskommen, ganz knapp 130 Euro ist so der Dreh im Average Order Value, so, dann kommen wir zumindest schon mal wieder in den grünen Bereich. Jetzt haben wir noch ein bisschen Fixkostendegression, dann können wir uns aber tatsächlich trotz 60 Euro CAC auch wieder mehr Volumen leisten und dann wären wir wieder profitabel, ja, mit dem Bestandskunden. Das dauert dann, das hat nochmal Implikationen tatsächlich auf, ja, wie ist der Cash Conversion Cycle, wie viel Ware müssen wir vorfinanzieren, lässt die Liquidität das zu und. Aber das wäre jetzt hier zum Beispiel meine Hypothese, wenn wir mit dem Average Order Value durch die Anpassung des Pricings hochkommen, wir verlieren sogar ein paar Prozentpunkte in der Conversion Rate, unser CAC steigt um 3 Euro und dann würde ich anfangen, hier so einen kleinen Smoke-Test zu machen. Also wir gehen einfach mal hin und schauen uns das Ganze an. Was auch noch empfehlenswert ist, ist, dass ihr in der Tabelle einfach mal schaut, hey, wenn ich jetzt mal Produkt A nehme und in den Fokus stelle, statt Produkt B, wo wir vielleicht 150 Euro Warenkörbe haben und Produkt A haben wir vielleicht nur 98 Euro Warenkorb. Wie sieht die Kalkulation dann aus? Unterscheiden sich hier nochmal die Wareneinsätze? Wenn ihr das Angebot nochmal restrukturiert, was ist da sozusagen möglich? Und so hat man ganz viele verschiedene Kontextebenen und das macht richtig Spaß. Wenn ihr dann hier zum Beispiel auch mal ausrechnet, dass ihr einen ROAS von 1,82 nur braucht, um am Ende inkludiert mit Bestandskunden profitabel zu sein, dann sieht man auch mal sehr, sehr schnell, oh, da kann in einem Werbekonto auch noch ein viel schlechterer Wert stehen, weil Attribution meistens auch noch viele, viele Daten verliert oder vergisst und ihr könnt skalieren. Wir haben das ganz oft, dass die Leute, wenn die mit uns das Controlling mal in den Griff bekommen und auch das Forecasting mal sauber angehen, dass wir einfach Gas geben können, aber es wurde nicht gesehen, weil zum Beispiel Fixkosten mit reingenommen worden sind. Ja, die dachten ja, 40% Fixkosten sind okay. Es geht einfach nicht. Ja, kannst keine E-Commerce-Bude mehr aufbauen. Versteht eure Implikationen aus der kalkulatorischen Seite. Geht das mal durch, plant euer Pricing, schaut euch die verschiedenen Angebote einmal an und versteht auch im Kern, wie Angebotsgestaltung funktioniert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal einfach hier hingeht und sagt, ich habe jetzt ein Angebot A, ist ein Bundle regulär und ich habe jetzt hier das Bundle groß plus Free Goodie, dann kann das sein, dass ich sozusagen hier vorne in der Kalkulation auf diese 150 Euro Average Order Value komme, aber hier noch einen Free Goodie im Wert von 50 Euro dabei habe, was euch im EK vielleicht nur 15 Euro kostet. Somit steigen eventuell die COGS auf zwar 32% von den 27. Es bleibt euch aber ultimativ gesehen trotzdem viel mehr Geld übrig, womit ihr Marketing machen könnt. 4.000 Euro mehr Gewinn, obwohl wir einen Free Goodie für 50 Euro abgeben, höhere COGS haben, aber mehr Deckungsbeitrag 2 auf die Bestellung und auch somit mehr DB3. Da muss man einmal reinschauen, wo landet man da an der Stelle. Und so funktioniert am Ende des Tages das Durchkalkulieren aus der Marketingseite. Das ist in Teilen eine Controlling-Aufgabe, aber um ehrlich zu sein, auch einfach eine Marketingaufgabe und die Auswirkungen auf dein Business, höhere Average Order Values, niedrigeren Break-Even-ROAS aushalten, mehr Budget für Ads zu haben, mehr Budget für Creatives, mehr Budget für Mitarbeiter auch zu haben, dem Zusammenhang zwischen Pricing und deiner Skalierbarkeit zu verstehen. Du löst damit Marketingprobleme aus der Controlling-Seite. Und das ist Business Modeling, das ist Benchmarking, das sind Dinge, die kann dir erstmal kein KI-Workflow der Welt abnehmen, wenn du nicht in der Lage bist, so strategisch auf dein Businessmodell anzugucken. So, das heißt, wenn du deine Preiselastizität rausfinden willst, wenn du auch mal hingehen willst, du willst von Profis mit Benchmarks einmal deine Tabellen ausgefüllt haben, du willst deine P&L analysiert haben, die Potenziale, die da drin stecken, die Kohorten in deinem Unternehmen mal analysiert haben und was das für die Steuerung deiner Agenturen, Mitarbeiter, deiner Marketingprozesse sozusagen bedeutet, dann meld dich gerne mal, trag dich bei uns ein für einen Call. Wir machen ganz kostenlos mal eine kleine Potenzialanalyse, schauen uns die Kiste an, geben dir ganz offen und transparent erstmal eine Roadmap mit, was möglich ist. Insofern klick gerne mal auf www.ecosa.de, schnapp dir einmal über das Quiz, einmal die Fragen und Antworten und buch dir den Termin und dann freue ich mich mega, wenn wir uns hören. Und insofern in alter Ecosa-Manier sage ich Attacke, viel Spaß beim Preise erhöhen und dann hören wir uns. Bis dann.